Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Ich komme aus einem Afghanistan, wo meine Mutter kein Kopftuch tragen musste und Lehrerin war. Und heute darf eine Frauenstimme in Afghanistan nicht mehr gehört werden. Was mich wütend macht, ist die Akzeptanz von Extremismus.
Ja, weltweit, absolut.
Weltweit.
Bin ich sofort
und Extremismus
bei dir.
Ist, was das Risiko für mich birgt, was zur Spaltung sorgt. Und leider ist Extremismus sehr in patriarchalen Systemen zu Hause. Und es sind meine afghanischen jungen Kolleginnen, die nicht mehr weiter studieren durften. Das sind die jungen Hebammen, die nicht mehr ihre Ausbildung fertigstellen durften. In einem Land, in dem Frauen unter Geburt nur von Frauen behandelt werden dürfen, kann man sich ungefähr ausmalen, was es bedeutet, wenn Frauen nicht mehr ausgebildet werden dürfen.
Radio 1, die Hörbarust, schön, dass Sie eingeschaltet haben, schön, dass Sie diesen Podcast streamen. Jede Woche sitzt mir eine interessante Person gegenüber, die 8 Songs aus ihrem Leben mitgebracht hat. Und das hier ist mein Gast heute.
Radio 1, Hörbar Brust.
Wir haben es immer schon geahnt. Das Leben ist weder Ponyhof noch Kindergeburtstag. Sätze wie diese fallen ja immer dann, wenn etwas schief geht oder etwas Gravierendes passiert. Verlust, Trauer, Schmerz gehören für uns alle dazu. Auch das ist bekannt. In diesen Momenten hoffen wir auf Beistand mit unserem ganz individuellen Leid, auf jemanden, der uns heilt und hilft. Wer aber schützt und stützt all die Menschen in den Regionen weltweit, in denen es zu Naturkatastrophen und Kriegen kommt? Wer fährt in die Krisengebiete und setzt dabei sein eigenes Leben aufs Spiel? Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der medizinischen Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen beispielsweise, deren Vorstandsvorsitzende Parnian Pavanta heute unser Gast ist. Sie kam 1982 in Kabul zur Welt, inmitten der Wirren des Afghanistan-Krieges und hatte als 8-jähriges Mädchen das Glück, mit ihrer Familie über Umwege nach Deutschland fliehen zu können. Immer schon wollte Parnian Pavanta Ärztin werden. Sie wurde es. Genauer, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Nach Einsätzen zum Beispiel in Indien, Nigeria und im Irak wurde sie 2023 zur Vorstandsvorsitzenden von Ärzte ohne Grenzen gewählt.
Herzlich willkommen mit offenem Mikrofon, Parnian Pavanta.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Ist es dir, wir haben uns auf das Du geeinigt, bevor wir uns heute zum ersten Mal begegnen, ist es dir leicht gefallen, 8 Lieder aus deinem Leben rauszusuchen?
Es war tatsächlich nicht so einfach. Ich höre sehr gerne Musik. Ich höre verschiedenste Arten von Musik und es war so, okay, wie bringe ich die unterschiedlichen Musikbereiche, die in meinem Leben eine große Rolle spielen, auf 8? Wie breche ich das auf 8 runter?
Das ist, wird für die meisten Menschen wahrscheinlich eine wahnsinnige Herausforderung. Also es gibt genau 2 Gruppen. Es gibt die Gäste, aber die nehmen ungefähr 5% aller Eingeladenen ein. Die sagen, oh Gott, wie soll ich denn 8 Songs finden? Die lassen sich dann von Lebenspartnerinnen oder Freunden beraten. Und es gibt eben dann 95%, die sagen, ich habe nächtelang wachgelegen. Ich musste nochmal mailen und nochmal einen Song austauschen und hin und her. Ich habe versucht, deinem Leben oder wie ich es mir vorstelle, ein bisschen näher zu kommen. Und dann habe ich mir überlegt, wahrscheinlich ist die Musik eine gute Freundin, die man zwischendurch, wenn alles zu schlimm scheint oder man das Gefühl hat, den Verstand zu verlieren, könnte ich mir vorstellen, dass die Musik mich da wieder so ein bisschen einnorden würde. Ist es bei dir auch so oder brauchst du dann eher Ruhe?
Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Die Musik kann mir unglaubliche Ruhe geben. Mhm. Die Musik kann mir aber auch Energie geben. Ne, ich hatte, glaube ich, auch, als ich rausgesucht habe, habe ich erstmal ganz viele ernste Lieder und sollen auch mich widerspiegeln, was ich mache, meine Arbeit. Und ich sage, ja, aber Moment mal, ich höre auch wirklich Sachen, die man heute Schnulze nennen könnte.
Wirklich? Die hast du aber nicht mitgebracht, das sage ich gleich.
Oh doch, ich glaube schon.
Oh, okay, interessant. Also das sind dann wahrscheinlich die Songs, die ich nicht kenne und nicht aussprechen kann. Möglicherweise.
Wahrscheinlich.
Arabische, afghanische
genau,
Lieder.
Genau. Okay. Und gleichzeitig ist aber auch Musik, ich tanze einfach unglaublich gerne und das kann Musik aus verschiedensten Ecken der Welt sein und das kann mich auf unterschiedliche Arten berühren. Das kann mich berühren, indem sie mich runterbringt, mhm, und sie kann mich aber auch aufwirbeln, dass ich Lust habe, mich zu bewegen.
Ja. Also ich habe nur einfach gedacht, wie die Digitalisierung hat ja diverse Nachteile, aber einer der Vorteile ist auf jeden Fall, dass Musik so mitnehmbar und leicht geworden ist. Ne? Also wenn ich früher irgendwo hingefahren ist und Musik war immer wichtig für mich, dann bin ich mit Kassetten gereist oder dann irgendwann mit CDs gereist und so Portable Player und so. Und heute hast du das Smartphone dabei und da sind dann, wenn du willst, über irgendwelche Anbieter Hunderttausende von Songs, die du jederzeit abrufen kannst, das ist schon was ganz Außergewöhnliches, finde ich.
Ich musste tatsächlich, als ich die Musik rausgesucht habe, noch dran denken, krass, ich komme ja aus so einer Generation, die tatsächlich noch mit Stiften Kassetten zurückgedreht hat, um die zu entwirren.
Ja, Bandsalat hieß genau. Das Wort.
Ja. Also ich kenne das noch mit den Kassetten, mhm, und ich habe, glaube ich, in meinem ersten Einsatz hatte ich tatsächlich noch so einen MP3-Player, wo, mhm, nur eine gewisse Menge an Songs, mhm, Platz, mhm, hatten und mehr ging nicht. Mhm. Und das ist heute anders. Heute, ja, gehst du irgendwo in die weite Welt hinaus und irgendjemand spielt dir einen Song von und sagst, ah ja, das ist ja spannend.
Den muss ich mir mal runterladen.
Genau, den muss ich mir mal
oder streamen oder wie auch immer.
Ja, und ach, da höre ich mir noch mehr von an. Mhm. Und zack, ist er auf einmal... Ja. Auf deiner Liste der Songs, von denen du vorher nie gehört hattest.
Hast du denn das Gefühl, bevor wir jetzt auch wirklich zu deinem ersten Song kommen und dann zu deinem wirklich auch sehr spannenden Leben, hast du das Gefühl, dass Musik im Zweifel auch ein bisschen beliebiger geworden ist, weil sie nicht mehr ganz so kostbar, nicht mehr ganz so rar ist? Ich will jetzt gar nicht diese Nostalgie-Sache aufklappen, aber als die Musik noch etwas weniger zur Verfügung stand, hat man sich etwas mehr darauf konzentriert. So ging es mir zumindest. Ich kannte die Bands, ich kannte die Künstlerinnen und Künstler, ich habe mir das merken können. Und jetzt ist es so, ne, man schnappt irgendwo was auf, man lädt es runter und es ist so ein bisschen wie Fotos machen. Und dann vergisst man doch möglicherweise, man guckt sie sich vielleicht doch nicht nochmal an oder so. Wie gehst du mit Musik um?
Ich glaube, für mich ist sie reicher geworden.
Ah ja, interessant.
Also ich habe schon das Gefühl, dass ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ich Musik wirklich, sei es in Kassetten- oder CD-Form damals, mhm, noch gebrannt bekommen habe oder, ja, bekommen habe von, hey, hör dir das mal an und das ist schön. Und man hat ja nur quasi in seinem Sumpf, sage ich jetzt mal, das gehört. Während ich jetzt das Gefühl habe, ich kann wahrscheinlich immer noch in meinem Sumpf, aber der ist gefühlt breiter. Der ist gefühlt größer.
Ja, du hast so viele Länder bereist, du bist mit so vielen Menschen zusammengekommen. Und was kann man sich schon schenken vielleicht? Also Musik kann man sich so leicht schenken auch, ne?
Ja, und man kann sie behalten. Mhm, ich glaube, früher hätte ich sie gehört und dann nicht mehr, weil hätte ich das noch irgendwo gefunden. Mhm. Ich weiß auch noch, als wir am Anfang nach Deutschland gekommen sind und ich verzweifelt versucht habe, irgendwie Bollywood-Filme zu kriegen, das, ja, war fast unmöglich. Und du musstest jemanden kennen, der dir das irgendwie noch organisiert. Und heute kriegst du es sofort.
Stimmt.
Und dafür ist es für mich, ist es erreichbarer geworden, würde ich sagen.
Das ist richtig, erreichbarer ist es geworden. Und wir beginnen mit Shakira, die nicht besonders häufig mitgebracht wird. Und das bedeutet aber nicht, dass nicht viele Menschen Shakira hören. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist natürlich so vom Coolness-Faktor her, bringen Leute, ne, so irgend so eine norwegische Underground-Band, glaube ich, lieber mit. Und wenn sie dann allein im Auto sitzen oder in der U-Bahn, dann hören sie Shakira. Du traust dich, finde ich super. Whenever, wherever.
Ich stehe dazu.
Und das Stichwort ist Tanzen, und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Radio 1, die Hörbarust, Dr. Panian Parvanta ist heute hier zu Gast. Sie ist Gynäkologin und Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen. 1982 in Kabul zur Welt gekommen. Es gibt nicht viele Interviews, die du gegeben hast. Oder sagen wir es so, du hast einige Interviews gegeben für Ärzte ohne Grenzen, auch gerade jetzt als Vorstandsvorsitzende seit 2023 natürlich. Über dich selbst ist gar nicht so viel bekannt bislang. Ich hoffe, dass ich das während unseres Gesprächs, du hast es aber auch schon angedeutet, dass du dich dahingehend etwas öffnest. Ich versuche das auch so hinzukriegen, dass wir trotzdem noch über das große Ganze sprechen, ne, wofür du stehst und was du repräsentierst. Und das ist ja auch wichtig, dass wir Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal uns erzählen lassen, wie eure Arbeit so abläuft, was da so passiert und wie wir auch Ärzte ohne Grenzen möglicherweise unterstützen können. Du selbst bist in Kabul zur Welt gekommen und wusstest sehr früh, dass du Ärztin werden willst. Ich weiß, dass dein Opa und eine Tante, glaube ich, auch als Mediziner gearbeitet haben, ne?
Genau, also mein Großvater war Arzt und ich glaube, als ich wahrscheinlich angefangen habe, zu verstehen, dass man, wenn man groß wird, was werden muss so ungefähr, dass man Berufe ausübt, habe ich auch gleichzeitig verstanden, dass meine Tante Medizin studiert, damals in Kabul. Dann hat man mir wahrscheinlich erklärt, was das bedeutet und ich habe beschlossen, dass ich Ärztin werde und das muss irgendwie mit 3-4 Jahren gewesen sein.
Bist du denn selbst nie beim Arzt gewesen? Denn Kinder machen ja Erfahrungen mit Ärztinnen oder Ärzten und haben dann Angst davor in der Regel oder kriegen da irgendein Bonbon und freuen sich dann?
Ich kann mich daran erinnern, an wenigen Erfahrungen mit anderen Ärzten als mein Großvater als Kind, die ich immer noch als schlimme Erfahrung in Erinnerung habe. Und auch angedroht habe, wenn ich Ärztin werde, räche ich mich.
Inwiefern? Also ist eine Erfahrung, die du mit deinem Großvater als Arzt gemacht hast?
Nicht mit meinem Großvater, sondern mit anderen Bekannten, die mir zum Beispiel als Kind eine Spritze gegeben haben. Und ich fand das so schlimm, dass ich dann angedroht habe, dass ich mich räche, habe ich nicht gemacht, möchte ich dazu sagen.
Wie hätte diese Rache ausgesehen?
Wahrscheinlich eine Spritze zurück.
Okay, das ist hart.
Ja, aber ich glaube, ich habe das als Kind irgendwie, fand ich das toll, dass mein Großvater das macht und ich fand meinen Großvater toll, ich fand meine Tante toll und wenn die jetzt auch Ärztin werden wird, dann werde ich auch Ärztin. Das war, glaube ich, so meine Vorstellung.
Und lag es auch so ein bisschen an dem, was damit einherging, dass es weiße Kittel gab oder dass es so eine Praxis gab oder vielleicht auch mit dem, ich weiß nicht, ob man das als Kind schon so vergegenwärtigen kann, dass man andere Menschen heilt oder dass man ihnen hilft, dass man ihnen, wenn es gut läuft, Schmerzen nimmt. Hast du das schon begriffen?
Also ich glaube, weiße Kittel und so, das habe ich nicht gesehen tatsächlich. Oder was ich verstanden habe, glaube ich, als Kind schon, ist, dass man anderen Menschen dabei hilft, in Anführungszeichen. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich verstanden, was Berufe bedeuten, was Ärztin sein bedeutet und bin davon nicht abgewichen. Und meine Eltern haben das auch nicht in Frage gestellt. Ja.
Was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also deine Mutter hat als Lehrerin gearbeitet.
Das ist richtig, ja.
Hat dein Vater einen Beruf ausgeübt?
Ja, mein Vater ist Architekt, hat als Architekt in Afghanistan gearbeitet. Beide meine Eltern haben leider, seitdem wir in Deutschland sind, nicht mehr in ihren Berufen arbeiten können. Genau, aber waren beide in Afghanistan in ihren Berufen tätig.
Du scheinst ja eine sehr früh einsetzende, aktive Erinnerung zu haben, wenn du auch schon so früh wusstest, dass du Ärztin werden möchtest. Kannst du uns so ein Bild malen von deinem Heranwachsen, von dem Haus und auch der Straße, in der du gelebt hast?
In Afghanistan jetzt? Ich habe tatsächlich noch viele Erinnerungen an Afghanistan. Dafür fehlen mir viele aus meiner Jugendzeit in Deutschland, glaube ich. Ja, wir haben in Afghanistan in Kabul gelebt. Meine Eltern, meine Geschwister und ich. Und es war, wie du vorhin schon gesagt hast, damals war bereits der Krieg im Gange. Ende der 80er in Afghanistan wurde die Situation auch um Kabul deutlich schwieriger. Der Krieg hat sich intensiviert, ist auch auf Kabul übergegriffen. Und das hat dazu geführt, dass unser und vor allem mein Bewegungsradius sehr klein war. Das heißt, das Wenige, woran ich mich erinnere, ist unser Zuhause, der Weg zur Schule, die Schule. Ich bin auf die gleiche Schule gegangen, in der meine Mutter Lehrerin war. Ich kann mich an das Haus meiner Großeltern erinnern.
Welches Bild hast du spontan vor deinem inneren Auge?
Wenn ich an das Haus meiner Großeltern mich erinnere, dass sie Hühner hatten. Ich kann mich daran erinnern, dass wir im Winter wie so eine kleine Piste über Schnee gebaut haben und dann auf so eine Platte runtergerutscht sind. Ich war sehr gerne bei meinen Großeltern. Die hatten einen Wasserbrunnen auch im Hof. Mein Großvater hat zuletzt auch zu Hause eine kleine praxisähnliche Bereich gehabt und hat da praktiziert.
Als der Krieg näher kam, wie hat das dein Leben verändert? Woran merkt man? Ich habe früher immer gedacht, als Kind, wenn Krieg ist, dann fallen immer Bomben. Dann fahren überall Panzer durch die Straßen. Das war meine Vorstellung. Und habe mich dann eher gewundert, als ich irgendwann mal als Heranwachsende, als ich dieses Bild so ein bisschen verschob und ich merkte, es ist komisch. Das ist eine gewisse Art von Normalität, die sich einstellt. Und dann irgendwann ist wieder eine Bedrohungssituation. Manchmal weiß man vorher und wird gewarnt und manchmal weiß man es nicht. Wie hat es in deinem Fall dein Leben beeinflusst?
Ich bin in den Krieg reingeboren. Das heißt, ich kannte zu dem Zeitpunkt nichts anderes.
Aber was heißt das? Seid ihr, gab es sowas wie Sirenen oder gab es, weil du sagst, irgendwann kam der Krieg auch nach Kabul. Das heißt, vorher war er noch nicht da und vorher sprach man wahrscheinlich vom Krieg und hoffte, dass er nicht nach Kabul kommt. Und dann kam er nach Kabul und dann.
Genau, also Sachen, an die ich mich heute erinnern kann, wo man gemerkt hat, dass die Situation auch in Kabul sich deutlich verschlechtert war. Wir hatten immer weniger Strom.
Ah,
wir
ja. hatten,
also ne, irgendwann war es nur noch, die Stundenzahlen pro Tag wurden kürzer, dann war es nur noch jeden zweiten Tag, dann war es irgendwann nur noch jeden dritten Tag. Es wurde alles teurer, die Schule war häufig geschlossen, also wir konnten nicht in die Schule. Mein Onkel hat im Grunde in derselben Straße gewohnt und irgendwann konnten wir nicht den direkten Weg dahin, sondern mussten über Umwege dahin, weil Rebellengruppen zwischen den Häusern quasi gelebt haben. Ich kann mich auch daran erinnern, dass es eine Zeit gab, da wir hatten zwei Stockwerke, unser Haus hatte zwei Stockwerke, dass wir nur noch im Erdgeschoss geschlafen haben, weil es zu gefährlich war im zweiten Stock. Ich kann mich auch an Bomben erinnern. Ich weiß auch, dass manchmal Familienangehörige bei uns untergekommen sind, weil bei denen vieles zerstört wurde. Ich kann mich auch an Diskussionen erinnern, die in meiner Familie geführt wurden, was das für uns bedeutet und was es bedeutet, die Situation, die gerade in Afghanistan passiert, was das für unsere Familie und was es auch für meine Eltern bedeutet.
Hast du diese Diskussionen, wurden die vor dir in deinem Beisein geführt oder hast du die mitbekommen und musstest sie irgendwie einordnen als Kind? Weißt du das noch?
Tatsächlich habe ich, glaube ich, das Glück, dass meine Eltern mir nie das Gefühl gegeben haben, du verstehst das noch nicht. Also wenn ich habe viele Fragen gestellt gestellt habe, hat man sie, glaube ich, versucht, mir kindgerecht zu beantworten. Und ich kann mich an diese Gespräche tatsächlich erinnern. Ich glaube, man hat mir nicht bis zu letzter Konsequenz alles erzählt.
Was wahrscheinlich besser ist.
Was wahrscheinlich für alle Beteiligten besser ist. Aber ich habe verstanden, was passiert. Ich habe verstanden, wenn wir von einer Veranstaltung plötzlich weg mussten und man es mir hinterher erklärt hat, habe ich es verstanden. Oder wenn mein Vater und mein Großvater darüber diskutiert haben, im nächsten Frühjahr wird's besser, was das bedeutet und was, also das habe ich schon, glaube ich, zumindest versucht zu verstehen.
Ich danke dir, dass du da jetzt mit uns zurückgegangen bist. Und während du erzählt hast, habe ich gemerkt, wie wertvoll es ist, im doppelten Sinne nicht nur, um dich besser kennenzulernen, sondern wir wissen, dass momentan so viele Konflikte parallel zueinander laufen. Auf einigen liegt ein größerer Fokus als auf den anderen, klar. Aber ich musste natürlich auch an die Ukraine denken. Ich selbst, wofür ich unendlich dankbar bin, war noch nie in einer solchen Situation. Aber nur weil es da irgendwie weitergeht, heißt das ja nicht, dass wir irgendeine Vorstellung davon haben, wie der Alltag der Menschen dort ist. Und das, was du gerade erzählst, sind auch nur so bruchstückhafte Sachen, die aber möglicherweise den Familien, den Kindern dort ähnlich passieren, ne? Dass der Strom wegfällt, dass vielleicht auch die Wasserversorgung wegfällt, dass man eine Straße nicht mehr einfach überqueren kann, dass bestimmte Sachen, und es werden noch ganz andere Geschichten dazukommen. Also insofern ist das ganz gut, das mal zu erfahren, das mal erzählt zu bekommen. Also vielen Dank dafür. Die nächste Musik kommt von
Kabul John, also der Song heißt Kabul John. Die Band ist Grohe Boron. Das ist im Grunde bedeutet das die Regengruppe.
Die Regengruppe. Es war aber keine Regengruppe, sondern es war eine Boyband.
Das war eine Boyband, genau. Das war in Afghanistan zu dem Zeitpunkt die Boyband, die ganz viel Musik gemacht hat. Und Kabul John heißt im Grunde liebevoll Kabul beschrieben. Und es geht sehr viel um Kabul in diesem Lied.
Hast du schon geschwärmt? Also du bist geflüchtet mit deiner Familie, da warst du 8. Das heißt, wir reden jetzt hier von einem kleinen Mädchen, aber auch kleine Mädchen können schon verrückt
also
sein.
Also die Geschichte ist, dass ich weiß nicht mehr, ob es mein 3. oder 4. Geburtstag war, dass ich zu allen Familienangehörigen gegangen bin und sie zu meinem Geburtstag eingeladen habe. Und als sie mich gefragt haben, was ich mir wünsche, habe ich gesagt, ich hätte gerne eine Kassette von Guru Ibaran. Also ich fand die schon toll damals.
Gut, das werden wir jetzt hören. Und sie singen, vielleicht kannst du uns das noch sagen. Worum geht es in etwa?
Sie besingen tatsächlich die Stadt Kabul, wie schön die Stadt ist, wie schön die Bäume sind, wie mutig die jungen Männer in Kabul sind. Die besingen die Schönheit und sagen im Grunde, dass sie besingen ihre Liebe und sagen, wenn du mich suchst, dann weißt du, dass du mich in Kabul findest.
Dr. Panian Pavanta ist heute hier zu Gast. Sie ist die Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen und Gynäkologin und Fachärztin für Geburtshilfe. Wir sind in Kabul. Der Krieg ist in vollem Gange und deine Eltern beschließen, mit dir und deinen Geschwistern das Land zu verlassen. Hattet ihr, das wirst du jetzt im Nachhinein wissen, weil man dich da wahrscheinlich nicht in dem Sinne eingeweiht hat in den Plan, gab es Verwandte oder Bekannte, die schon vorausgereist sind oder geflohen sind?
Also das wusste ich tatsächlich damals, dass wir sehr viele Verwandte im Ausland haben. Mhm. Wir waren, die Unruhen in Afghanistan hatten schon Ende der 70er angefangen und viele meiner Angehörige, die Tante zum Beispiel, von der ich vorhin erzählt habe, die Medizin studiert hat, die hat zu dem Zeitpunkt, als wir geflohen sind, schon in Deutschland gelebt. Ich hatte einige Onkels, die in Deutschland gelebt haben, auch in Amerika. Also viele Familienangehörige haben schon bereits zu dem Zeitpunkt im Ausland gelebt. Mein Vater hat selbst im Ausland studiert, hat in Polen studiert und war bewusst nach Afghanistan zurückgekehrt und ich glaube, er wusste auch, was es bedeutet, für seine Kinder im Ausland zu sein. Und ich glaube, er hätte es uns gerne erspart. Und er hatte einen sehr guten Beruf. Ihm war sein Beruf auch sehr wichtig. Beide meine Eltern hatten zu dem Zeitpunkt auch noch ihre Eltern in Afghanistan.
Das muss sehr schwer gewesen sein.
War es auch und war aber auch dann, als klar war, dass es keine andere Möglichkeit gibt, war klar, dass wir nicht das Land verlassen ohne meine Großeltern. Also mein Großvater mütterlicherseits war dann schon weg, als wir geflohen sind. Und meine Großmutter väterlicherseits ist dann mit uns, hat mit uns das Land verlassen. Das heißt, meine Eltern haben mit 3 Kindern und einer älteren Frau Afghanistan verlassen und
zuerst ging es nach Delhi, glaube ich, ne? Also genau. Es ist jetzt keine eindeutig gerade Linie, die da gezogen wurde, sondern Delhi, dann später Prag, habe ich.
Genau, wir sind von Indien, von Delhi nach Prag und von Prag dann damals noch über die DDR nach Westdeutschland eingereist.
Wie lange wart ihr in Indien? Kannst du das einordnen? Oder war es wirklich nur so eine Etappe, so ein paar Tage, um dann weiter?
Ja, das waren kurze Zeiten.
Gut.
Ich glaube, am Anfang hatte ich es noch nicht verstanden, dass das eine endgültige Reise ist. Das habe ich nicht verstanden. Für mich war es sehr aufregend.
Ja, das glaube ich. Also ihr seid wahrscheinlich mal geflogen, mal mit dem Zug gefahren oder mit dem Auto
nicht. Wie gesagt, mein Bewegungsradius vorher in Afghanistan war ja sehr gering. Mhm. Ich habe ja außerhalb der wenigen Häuser meiner Verwandten oder der Schule wenig gesehen. Und auf einmal war ich außer Landes. Ich war in Indien und dann nach Prag und dann die Verwandten, von denen ich immer Bilder gesehen hatte oder Briefe gelesen hatte oder an die ich auch schreiben durfte. Ich wusste, ich sehe sie. Und wir sind nach Deutschland eingereist und ich habe sie auf einmal gesehen. Menschen, deren Namen ich natürlich durch meine Eltern kannte, aber noch nicht gesehen hatte. Und deswegen war es für mich zu Anfang eine sehr aufregende Zeit. Und ich glaube, meine Eltern haben mich auch nicht so stark spüren lassen, wie schwierig es für sie ist.
Ich halte dich für eine Frau, die als Mädchen Tagebuch geschrieben hat. Hast du in der Zeit deine Gedanken aufgeschrieben?
Ich habe meine Gedanken nicht aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich in einen Kalender reingeschrieben, wann wir wo waren. Also ich habe, ja, das hätte ich mal machen sollen. Hättest du mir das damals gesagt? Nee, ich habe kein Tagebuch geschrieben, aber ich habe die ersten Tage und Wochen, vor allem auch in Deutschland, sind tatsächlich sehr in Erinnerung geblieben, sehr stark, weil das war dann ein starker Wandel für mich. Also
allein schon, also optisch, also ich meine, das stelle ich mir vor, ich weiß nicht, wenn du gesagt hast, dass es geschneit hat, gehe ich davon aus, ich kenne mich, also ich war nie in Kabul, aber es ist bergig wahrscheinlich und gut, Kaiserslautern ist dann zuerst Ostdeutschland und dann seid ihr in Kaiserslautern gelandet. Das ist wahrscheinlich schon nochmal anders. Also auch, ich kann mir vorstellen, dass diese Weite im Blick auch nochmal was anderes ist. Oder irgendwo meine ich auch mal gelesen zu haben, dass du etwas über die Felder gesagt hast, dass sie...
In Ostdeutschland waren wir gar nicht so, wir sind nur durch Ostdeutschland durchgefahren tatsächlich. Also wir sind von Prag mit dem Auto quasi durch und sind durch Ost nach West, da war die Mauer schon gefallen, aber Deutschland noch nicht wiedervereinigt. Rein und da war, weiß ich noch, dass ich diese Felder gesehen habe. Das sieht ja aus wie, als hätte da jemand wie so ein Schachbrettfeld, ne? Wie ein Lineal durchgezogen. Das fand ich schon, das habe ich noch schon sehr in Erinnerung. Wir sind damals.
Seid ihr im Sommer gekommen?
Ja,
oder?
Wir sind im Juni angekommen. Gut. Genau. Und, ja,
bisschen jetzt. Freundlicher, dass ihr nicht im kalten deutschen Winter.
Nee, es war, genau, es war schöner, es war sommerliches Wetter. Wir hatten Asyl in Hessen beantragt und sind dann von verschiedenen Auffanglagern von einem ins nächste über mehrere Monate, bis wir letztendlich in Rheinland-Pfalz gelandet sind. Damals ist, glaube ich, heute noch so, dass dann geguckt wird, in welchem Bundesland ist gerade Kapazität. Und wir sind dann nach Rheinland-Pfalz und da sind wir dann nach Kaiserslautern, weil Familienangehörige, die in Rheinland-Pfalz, in Kaiserslautern gelebt haben, sich dafür eingesetzt haben, dass wir in ihrer Nähe sind. Und das war, glaube ich, für mich so der Moment, wo es anfing, schwierig zu werden, als ich begriffen habe, okay, das ist jetzt endgültig. Das war nicht eine schöne Reise, ein kurzer Trip, sondern das ist jetzt tatsächlich für immer.
Was hast du in dem Moment, als du das realisiert hast, am meisten vermisst? Oder wonach wusstest du, würdest du am meisten Sehnsucht haben? Hast du die Freunde, die du zurückgelassen hast, eine Katze, ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, was ich am meisten vermisst habe. Ich weiß, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe. Also ich habe mich, es hat 3 Monate gedauert im Grunde, bis wir in Kaiserslautern angekommen sind von unserem Kommen in Deutschland.
Das ist eine lange Zeit in so einem Dauerprovisorium.
Jein, also ich glaube, für meine Eltern muss sich das sehr lange angefühlt haben, wenn man vergleicht, wie viel sehr viele Menschen in Dauerprovisorien damals schon verbracht haben und auch heute noch tun, ist das vergleichsweise nichts. Also ich meine, ich kenne Menschen aus unserer eigenen Familie, die über Jahre in solchen Situationen gelebt haben und damit verglichen waren unsere 3 Monate wirklich nicht viel. Da hatten wir sehr, sehr viel Glück und wir hatten auch mit in Kaiserslautern landen sehr viel Glück. Das weiß ich heute als Erwachsene. Damals als Kind, nach 3 Monaten, konnte ich ein paar Brocken Deutsch.
Man muss sich nochmal vergegenwärtigen, genau, du bist ohne Sprachkenntnisse gekommen, die ganze Familie wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber es ist ja auch ein völlig neues Alphabet,
Richtig. Das
du lernen musst. Das ist jetzt nicht einfach der Sound einer, wo man ja sagt, Kinder lernen das schnell, also wahrscheinlich lernen Kinder auch schneller, ja, aber es bedeutet ja nochmal neu schreiben lernen, einfach. Das ist schon ein großer Sprung.
Absolut, du müsstest mal sehen, wie meine Hefte damals ausgesehen haben.
Die Kalender, die du beschrieben hast.
Die Kalender, die ich, genau. Meine Mutter hatte intelligenterweise sehr früh den Gedanken, mir das Englisch oder das lateinische Alphabet beizubringen, dass ich zumindest das Alphabet schon mal gesehen habe. Und ich hatte das Glück, als wir angekommen sind, dass ich direkt in die 3. Klasse eingeschult wurde und man gesagt hat, okay, wir versuchen es einfach, wir gucken mal, ob sie es hinkriegt und wenn nicht, dann muss es halt wiederholen. Ja, aber ich glaube, was einfach schwierig war, war trotzdem, es hat trotzdem gedauert, bis ich die Sprache gesprochen habe, bis bis ich Freunde gefunden habe.
Hattest du eine Mentorin oder einen Mentor? Es ist oft so, dass es einen Lehrer, eine Lehrerin gibt oder eine Nachbarsfrau oder die sich Zeit nimmt und weiß ich nicht, irgendwas beibringt oder erklärt oder so. Gab es so jemanden in deinem Leben?
Ich weiß nicht, ob es eine Mentorin ist, aber ich hatte auf jeden Fall eine Lehrerin, die mir sehr gut gesinnt war, die, glaube ich, manchen Widerstand zum Trotz nicht bereit war, mich aufzugeben.
Wow. Mhm.
Die sich sehr dafür eingesetzt hat, als ich in die Klasse gekommen bin, gesagt hat, nö, und Panjan schafft das. Und die für die auch klar war, ich habe damals nach der dritten Klasse eine Empfehlung für das Gymnasium gekriegt, obwohl ich ganz viel nicht feststellbar im Zeugnis hatte, was, glaube ich, andere nicht so unterstützt haben. Aber sie hat das als Klassenlehrerin damals schon versucht, mich in dem, das Alphabet war schwierig, aber die Zahlen waren die gleichen. Und Rechnen, das war für mich von Anfang an, da musste ich nicht die Sprache für können, das konnte ich. Und da hat sie mich unterstützt. Und wenn sie gesehen hat, ich kann was, dann hat sie mir das gezeigt. Also da hatte ich eine tolle Lehrerin. Ich hatte aber vor allem, glaube ich, meine Eltern, denen es sehr, sehr wichtig war, dass ich in meine Bildung rein investiere.
Fettes Brot spielen wir. Ja, ein fettes Brot. Das ist dann wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Jahre später.
Es ist 1996 und meine Freundin ist weg.
Stimmt, ja klar. Gut, das hören wir jetzt.
Es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee.
Allein?
Ja, mein Budget war klein.
Na fein, herein,
willkommen im Fall. Ich wette, heute machen wir erneute fette Beute. Treffen Freunde, Bräute und lauter nette Leute. Warum dauernd trauern? Wow, schaut euch diese Frau an.
Schande, dazu bist du imstande.
Kaum ist deine Herz allerliebste aus dem Lande. Und du hängst, denkst an eine andere. Was soll ich denn heulen? Ihr wisst, dass ich meiner Freundin treu bin. Ich bin brav, aber ich traf eben mein First Love. Ich darf zwar nur im Schlaf, doch aus sie war ich schon immer scharf. Hatte den Blick an, den sie mir eben durchs Zimmer warf.
Oh mein Gott, was hat der Trottel sagt?
What a pretty woman, das Glück ist mir die Dumme. Wenn ich die stummen Blicke schicke, sie wie rum in Ecke kicke. Meint ihr, checkt sie das?
Du bist durchschaubar wie Plexiglas.
Sie kommt auf dich zu.
Na Kleiner, hast du Bock auf Schweinerei?
Ja klar, nein, ich mein, ja, ja. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein?
Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, dann ist hier die Adresse hörbar@radio1.de. Sie können Gespräche wie das, was ich jetzt gerade mit Dr. Panjan Pawanta führe, der Vorstandsvorsitzenden von Ärzte ohne Grenzen, jederzeit auch nachhören im Podcast-Archiv der ARD Audiothek. Da stehen diese Gespräche 2 Jahre oder auf der Radio 1 Homepage, da werden sie 1 Jahr gespeichert. Aber Sie können sowieso, das rate ich Ihnen, die Hörbar abonnieren. Das kostet Sie nichts, nur einen Klick. Ich glaube, es ist ganz einfach und dann können Sie sich Gespräche anhören mit zum Beispiel Reinhard May, Santa Berger, Anne Will, Henning Baum, Thelma Boabeng, Bernadette Lahengst, Jagoda Marinic, Sepp Schellhorn, Conny from the Block, Nicolette Krebitz, Kerstin Ott-Steffen Halaschka, Cem Özdemir und vielen mehr. Deine Eltern waren und sind vielleicht, leben deine Eltern noch? Gut.
Gott sei Dank.
Deine Stütze. Es wird für Sie besonders hart gewesen sein, Ihre Heimat zu verlassen. Ich glaube, man kann noch so viel Fantasie haben, wenn man es nicht erlebt, weiß man nicht, wie das ist. Weil dieser Heimatbegriff ist ja auch sehr, sehr, da Menschen legen unterschiedliche Gefühle in diesen Heimatbegriff. Ich weiß nicht, was Heimat beispielsweise für dich ist.
Puh, gute Frage. Ich glaube, ich würde statt Heimat vielleicht das Zuhause, und Zuhause ist für mich die Menschen, die mir wichtig sind. Und Heimat, ja, Heimat. Heimat ist...
Ist Heimat, woher du kommst, ist Heimat, wonach du dich sehnst. Es ist eben auch, es ist ein dehnbarer Begriff. Manche Menschen können das ganz einfach und ganz schnell beantworten, andere können das gar nicht beantworten. Ich finde nichts daran richtig oder falsch.
Ja, ich überlege gerade, weil ich finde, es ist schwierig. Das Land, aus dem ich komme, existiert in der Form nicht mehr, wie wir es damals verlassen haben. Die Kultur, in der ich groß geworden bin, ist wahrscheinlich mittlerweile eher eine Kultur der Diaspora. Das Land, in der ich mich zu Hause fühle, hat mir lange Zeit das Gefühl gegeben, dass sie mich eigentlich gar nicht hier haben möchte. Und manchmal frage ich mich bei gewissen Diskussionen, wo gehöre ich hin? Und dann lese ich über Menschen auf der Flucht und Menschen, die viele Orte dieser Welt als ihre Heimat zählen. Und ein bisschen habe ich vielleicht auch auf meine Reisen Verbindungen zu Orten gefunden, die irgendwo in meinem Herzen einen ganz besonderen Platz haben. Wenn ich darüber höre, dann höre ich ganz anders hin, als über einen Ort, an dem ich nie gewesen war. Und ja, es ist so ein Zufall, so ein Glück, wo man reingeboren wird. Und was ist Heimat? Und Heimat ist wahrscheinlich der Ort, wo man sich, vielleicht für mich der Ort, wo ich eine innere Sicherheit fühle. Und das sind vor allem, ja, ich komme wieder zurück, die Menschen, die mir dieses Gefühl geben. Und
oder man selbst. Also diese Sicherheit in sich kann man ja eigentlich nur in sich selbst. Also vielleicht ist das auch die Antwort, dass die Heimat in einem selbst liegt. Und ich habe noch kurz zwei Fragen zu dem, was du gerade gesagt hast. Es klang für mich so, als hättest du Afghanistan aufgegeben. Und das Wenige, das ich über Afghanistan weiß, also wirklich, stell mir bitte keine Fragen dazu, aber das, was ich darüber weiß, ist, dass dieses Land immer schon im Wandel war, immer schon sehr eigen und dass es zwischendurch Zeiten gab, aber vielleicht war das auch nur die Ausnahme, Zeiten gab, in denen, ich will das Wort modern nicht da reinbringen, aber in denen es gerade auch für Frauen, denn wir reden hier hauptsächlich von den Frauen, auch wenn ich denke, dass viele Männer unter den Taliban leiden, unter dem derzeitigen Regime und unter diesen ganzen Kriegswirren, ob es nun die Amerikaner oder die Russen oder was, oder die eigenen Leute, wenn man so will. Dieses Land kommt offenbar nicht zur Ruhe, es ist wahnsinnig zäh, es muss wahnsinnig schön sein. Aber es scheint eine, hilf mir bei der Beschreibung, es scheint nichts Festes jedenfalls zu sein, sondern etwas, das sich ständig bewegt, das immer in Bewegung ist, ob es nun will oder nicht.
Es fällt mir schwer, dir bei der Beschreibung zu helfen, weil ich gerade natürlich einen Widerstand spüre, wenn du sagst, du hast Afghanistan aufgegeben. Ich habe auf gar keinen Fall Afghanistan aufgegeben. Ja, Afghanistan ist ein Land, das mal in der Seidenstraße zwischen den Kulturen, zwischen China und Indien. Ne, es ist ein Land so reich an Kulturen. Wir hatten vorhin über Essen gesprochen, an das beste Essen, das es meiner Meinung nach gibt. Toller Musik, toller Poetik. Ja, über Jahrtausende hinweg ganz viel. Die ältesten Buddha-Figuren der Welt, die mal da standen, die leider zerstört sind mittlerweile. Also Afghanistan ist sehr reichhaltig.
Das glaube ich.
An so vielem. Und heute sind es vor allem die mutigen Menschen in Afghanistan, die trotz all dem, was ihnen passieren kann, noch auf die Straße gehen. Wissen, dass das eventuell für sie und ihre Familienangehörige Folgen haben kann. Die mutigen Menschen, die ihre Töchter in Untergrundschulen schicken. Die mutigen Menschen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen. Ich bin seit 35 Jahren nicht mehr in diesem Land gewesen. Ich maße mir nicht an, sagen zu können, was diese Menschen erlebt haben. Nee. Ja, ich bin in Afghanistan geboren und ja, ich bin im Krieg geboren. Aber was danach kam, hatte nochmal eine andere Dimension. Und mir da das Recht rauszunehmen, darüber reden zu können, es tut mir im Herzen weh, was diesen Menschen passiert ist und was dem Land, was mal mein Zuhause war und das ich sehnlichst auch nochmal besuchen möchte, passiert ist über all die Jahre. Die Diaspora, weil wir das Lied vorhin hatten, beweint sehr Kabul John, was unserem geliebten Kabul passiert ist.
Also die Diaspora, das muss man vielleicht erklären, das sind die Menschen, die
im Ausland leben.
Ja.
Genau. Und was ich aber, glaube ich, meinte, ist, die Kultur, mit der ich groß geworden bin, die darf aber dort nicht mehr ausgelebt werden. ich bin ganz viel mit persischer, afghanischer Musik groß geworden. Ich habe am Anfang gedacht, ich kann dir nicht 8 afghanische Lieder schicken, das wird dann ein bisschen schwierig. Ich bin mit afghanischem Essen aufgewachsen, ich bin mit der afghanischen Sprache aufgewachsen. Es ist, wenn ich mit meinen Geschwistern rede, reden wir meistens Deutsch und dann gibt es Wörter, für die haben wir einfach kein deutsches Wort. Kobbeljohn. ich würde zu meinen Geschwistern nie sagen, kannst du mir bitte Kardamom für den Tee geben? Ich würde immer El sagen. Ja. Wir wissen dann alle was, ne? Aber es gibt Sachen, die sind einfach persisch, die würde ich. Und das ist aber eine Kultur, die ich in mir trage, die aber eine andere ist, als die heute in Afghanistan gelebt wird. Und deswegen, nein, ich habe sie nicht aufgegeben. Ich glaube nur, dass Kultur sich wandelt im Land, aber auch im Ausland.
Wir spielen jetzt erstmal Musik Freundeskreis mit dir und dann beginnt schon der zweite Teil der Hörbarust.
Max, baby, Max, baby. Yeah, yeah.
Steht die Zeit still, du bist was ich will, spürst du was ich fühle, was ich fühle, das Spiel, es ist mehr als nur ein Spiel, ich lebe dein Stil, dein Sex-Appeal, komm relax mit mir, will nichts tun, was du später mal bereuen wirst, doch heute Nacht brauch ich bisschen mehr als Freundschaft, bitte schau mich nicht so an, deine Blicke sind gefährlich, du ehrlich, ich begehrlich.
Radio 1 Hörbar Brust.
Dr. Paniam Pawanta ist heute hier zu Gast in der Hörbar. Ich konfrontiere dich jetzt mit einem Zitat von dir selbst, natürlich.
Oh.
Wann ich so richtig angekommen bin in Deutschland, kann man gar nicht richtig sagen. Das ist ein Prozess. Und dann begreift man, dass man doch sehr deutsch geworden ist. Das hast du der Allgemeinen Zeitung Mainz im Sommer 23 gesagt. Was meinst du damit?
Was meine ich damit? Ich glaube, ich habe...
Du hast ja vorhin gesagt, als du gekommen bist, hast du sicherlich auch Momente gehabt, das ist total nachvollziehbar, in denen du das Gefühl hattest, will dich dieses Land hier überhaupt, bist du überhaupt hier willkommen? Also das wird wahrscheinlich für alle total nachvollziehbar sein. Ich weiß nicht, was du erlebt hast, ob du...
Ja, ich glaube, ich habe sehr lange das Gefühl gehabt, dass wir hier nicht erwünscht sind. Was heißt Gefühl? Ich habe relativ schnell Deutsch gelernt. Ich bin das älteste Kind. Ich habe dadurch auch automatisch Kontakt zu Behörden gehabt und habe mich sehr mit unserem Asylverfahren auseinandergesetzt. Unser Asylverfahren ging über einen sehr langen Zeitraum.
Bis zu deinem Schulabschluss, glaube ich, ne?
Kurz vorher noch. Also wir sind 90 nach Deutschland gekommen. Ich meine, 98 hatten wir dann das erste Mal einen Aufenthaltsstatus, der länger als 6 Monate war.
Das heißt, das Leben, in dem du dich befindest, ist permanent in Frage gestellt. Also du hast die Sicherheit nicht, du kannst nicht lange planen. Du weißt einfach nicht.
Ich meine, ich war ein Kind, ich habe es natürlich nicht. Aber für meine Eltern, also ich meine, wir haben 3 Monate, 6 Monate, 3 Monate, 6 Monate, je nach Situation, einen Aufenthaltsstatus gehabt. Wir hatten eine Residenzpflicht, das heißt, wir durften nur einen gewissen Umkreis
uns bewegen. Also konntest du bei Klassenfahrten gar nicht?
Ich konnte bei Klassenfahrten nicht mitfahren. Große Reisen waren auch innerhalb Deutschlands, außerhalb Deutschlands sowieso nicht, aber auch innerhalb Deutschlands nicht möglich. Bei Klassenfahrten hatte ich dann auch da wieder das Glück zweimal, dass sich Lehrer dafür eingesetzt hatten, dass ich einmal nach Bayern zu einer Klassenfahrt und einmal, weiß ich noch sehr, ist tatsächlich eine Lehrerin von mir damals ins Ausländeramt und hat sich dafür eingesetzt, dass ich nach Verdun mit kann, als es eben um Deutschland, Frankreich, Weltkrieg ging, dass ich das mitbekomme. Aber das war schon sehr aufregend. Ich erinnere mich noch an die Busfahrt, dass ich erstmal die deutsche Grenze überschreiten durfte. Ich habe aber eben mitbekommen, auch wie meine Eltern behandelt wurden. Meine Eltern, war es irgendwann klar, sie werden in ihren Berufen, ich meine, meine Mutter war Lehrerin, dass sie als Lehrerin in Deutschland wahrscheinlich keinen Beruf kriegen würde, war klar. Mein Vater hat in Polen studiert. Ich glaube, er hatte noch die Hoffnung, in Deutschland als Architekt zu arbeiten. Aber wer stellt jemanden mit 3 Monaten oder 6 Monaten Aufenthaltsrecht dar? Wir hatten das Glück, und das sind alles Sachen, die ich heute verstehe, dass wir in Kaiserslautern eine Vermieterin hatten, die trotz dieses Aufenthaltsstatus uns eine Wohnung gegeben hat, in der wir sehr lange gelebt hatten. Wir hatten großartige Menschen, denen wir heute noch zum Teil verbunden sind, die uns unterstützt haben. Wir haben sehr viele persönliche Unterstützung gekriegt. Aber institutionell wurde es uns schon, habe ich jahrelang im Grunde gelesen, ja, wir müssen gucken, ob sie noch bleiben wollen. Dann gab es Formulare, die reinkamen und innerhalb eines Monats müssen sie das Land verlassen. Und ich als Kind habe noch nicht verstanden, wie ernst und wie sehr kann man dagegen noch angehen. Ich weiß, dass in der Familie immer wieder auch gesprochen wurde, müssen wir eventuell weiterziehen. Das erlaubt einem nicht so richtig anzukommen. Und damals kannte ich das Ausländergesetzbuch und die verschiedenen Paragraphen ziemlich gut. Ja, und als ich dann angefangen habe zu studieren, ein Jahr später haben wir dann die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Und trotzdem, obwohl ich im Studium ja schon dann deutsche Staatsbürgerin war und den Unterschied sofort gemerkt habe, also die Anträge für gewisse Formulare waren auf ein Zehntel an Papier reduziert, habe ich, glaube ich, sehr lange noch drüber nachgedacht, ja gut, jetzt studiere ich Medizin und werde Ärztin und gehe nach Afghanistan. Ja, und dann irgendwann, ich glaube, es gab dann Momente, wo ich gemerkt habe, ja, zu Hause ist dann auf einmal doch die Menschen. Und diese Menschen sind gerade alle in Deutschland, meine Freunde, meine Familie, die mir wichtig sind. Ich hatte eine tolle Studienzeit, die ich sehr genossen habe.
Du warst immer sehr, sehr fleißig.
Also, das hört sich so strebehaft an.
Ja, komisch, ne, dass das Wort Fleiß so negativ besetzt ist. Also auch Ehrgeiz ist irgendwie, ich finde nach wie vor, ich gehe da selbst in die Falle. Aber eigentlich ist es, du wusstest, was du willst und du hast das echt durchgezogen. Und das ist nicht selbstverständlich gewesen, zumal.
Aber ich hatte auch keine Wahl. Ich bin zu einer Zeit in Deutschland zur Schule gegangen, da durften Mädchen in Afghanistan nicht mehr die Schule besuchen. Ich wusste, wäre ich heute in Afghanistan, dürfte ich nicht in die Schule. Da waren die Taliban an der Macht. Ich meine, 94, 96 haben sie Afghanistan übernommen. Ich habe angefangen zu studieren, noch nicht mit einem deutschen Pass. Und ich habe mit BAföG studiert. Ich wusste, meine einzige Chance ist, das Studium jetzt durchzukriegen. Ich kann es mir nicht leisten, wenn ich das wirklich möchte. Mhm. Und
war da auch die Verantwortung deiner Familie gegenüber, spielte die eine Rolle?
Ich glaube, wir haben uns alle in der Familie füreinander verantwortlich gefühlt, ja, und tun es, glaube ich, bis heute vielleicht, ja. Wir sind sicherlich als Familie sehr durch diese Erfahrung auch zusammengewachsen. Mhm. Ja, und wahrscheinlich hast du recht, ich war sicherlich sehr fleißig oder auch strebsam.
Was natürlich eine Erleichterung ist, wenn man liebt, was man tut. Und
absolut.
Ich habe das Gefühl, dass das bei dir immer der Fall war. Dass wahrscheinlich auch das, was du mutmaßlich erlebt hast, denn das kann ich ja nur, du wirst uns jetzt gleich ein bisschen was erzählen von den Reisen, die du gemacht hast. Reisen will ich es gar nicht nennen, von den Aufenthalten, die du hattest in Krisenregionen. Ja, wo ich denke so, was für ein Glücksfall, dass da eben das eine zum anderen kam, dass du so gerne machst, was du tust und dann dadurch auch vielleicht mutiger und vielleicht dann dadurch auch ein bisschen unverwundbarer in diesem Punkt durchs Leben gehst. Das weiß ich nicht.
Es ist ein Privileg, das machen zu dürfen, was man gerne macht.
Ja, ist es wirklich.
Absolut.
Ist es wirklich. Absolut.
Und ich habe gerne studiert, ja. Ich habe auch gerne gefeiert, aber ich habe das gerne gemacht. Also ich habe vieles, ich habe auch Kurse gehabt, die furchtbar waren, aber vieles gut in Erinnerung. Und ja, ich bin gerne Ärztin. Und auch sehr gerne in dieser Organisation.
Nicht dein erster Auslandsaufenthalt, aber einer deiner ersten Aufenthalte als Ärztin und für Ärzte ohne Grenzen war Indien. Und bevor wir da jetzt inhaltlich, da fehlt noch ein bisschen was, wo wir uns so ranerzählen müssen, spielen wir vielleicht erstmal den Song. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, ich weiß nicht, von wem er kommt, aber ich glaube, er ist aus einem Film.
Soll ich dir helfen?
Bitte, bitte.
Ja, der Film heißt Aashiqui Tu, das heißt so viel wie Liebe, zweite Version, weil das ist eine Coverversion von Aashiqui 1 gewesen. Und das Lied heißt Tum Hi Ho.
Und Tum Hi Ho heißt?
Oh Gott, weil es dich gibt, glaube ich. Das ist Hindi. Genau, es ist ein Bollywood-Film, falls es hilft.
Hören wir einfach, lassen wir uns drauf ein.
हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
Dr. Panion Pavanta sitzt heute bei mir in der Hörbar Rust. Sie ist die Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen. Medizinstudium in Aachen, Schwerpunkt Gynäkologie und Geburtshilfe. Facharztausbildung und erste Anstellung in Düren, dann Erlangen, Mainz. Das in etwa sind die Punkte. 2010 hast du deine Dissertation vorgelegt. 2011 dein erster Einsatz für Ärzte ohne Grenzen. Für 9 Monate gleich in einem Land, von dem die wenigsten Menschen, glaube ich, also wissen, dass es existiert schon, aber ich weiß nichts über die Zentralafrikanische Republik. Es ist keins der afrikanischen Länder, die vom Tourismus profitieren wahrscheinlich. Es ist ein sehr, sehr armes Land nach wie vor. Das hat sich wahrscheinlich seit 2011 nicht groß geändert.
Absolut. Und ich glaube schon, dass sehr viele Menschen nicht wissen, dass es dieses Land gibt. Ich weiß noch, dass ich damals, als ich gesagt habe, ich gehe in die Zentralafrikanische Republik, viele gesagt haben, ah ja, in den Kongo. Nee, das ist ein Nachbarland. Mhm. Aber das ist ein Land, die Zentralafrikanische Republik. Eins, was auch mir vorher nicht besonders bekannt war, wenn ich mich nicht täusche, 2012 hatte Ärzte ohne Grenzen einen Report einen Bericht rausgebracht über die Krise der Zentralafrikanischen Republik, die stille Krise, und die hat sich seitdem verschlimmert. Es ist mittlerweile Bürgerkriegszustand. Also die Situation der Menschen hat sich eher verschlechtert seitdem. Und bereits damals war es aber so, dass die Sterblichkeitsraten der Kinder unter 5 sehr hoch waren, die mütterliche Sterblichkeitsrate in der Zentralafrikanischen Republik sehr hoch war, ein Land, das von ständigen Krisen und Kriegen gebeutelt ist.
Die Lebenserwartung lag bei 40 Jahren.
Die Lebenserwartung damals, ja.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja. Also es ist ein Land, in dem die Menschen sehr großes Leid erfahren, in dem sie in sehr abgelegenen Regionen gar keinen bis kaum Zugang zur medizinischen Versorgung haben, indem es auch sehr wenig Ärzte und medizinisches Personal gibt.
Hm. Warum hast du das gemacht? Warum bist du da hingefahren? Warum hast du dir gesagt, ich schneide aus meinem Leben jetzt erstmal 9 Monate raus? Die schneidest du ja nicht wirklich raus, die lebst du dann da weiter. Aber aus dem Leben, das ich jetzt hier als Ärztin, als Fachärztin führen könnte, mehr oder weniger sicher und bequem.
Gute Frage. Ich glaube, für mich war, ich hatte ja vorhin so ein bisschen erzählt, es hat gedauert, bis ich mich hier zu Hause gefühlt habe. Und in diesem Rahmen war, glaube ich, auch immer so, erst war, ich gehe als Ärztin irgendwann nach Afghanistan. Und dann war, Moment mal, warum eigentlich Afghanistan? Warum nur Afghanistan? Mhm. Und irgendwann habe ich für mich beschlossen, dass ich als Ärztin in der humanitären Medizin tätig sein möchte, dass ich als Ärztin weltweit tätig sein möchte, da wo ich als Ärztin benötigt werde. Und als ich mit dem Studium abgeschlossen habe, habe ich mich bei verschiedenen Organisationen umgehört, und Ärzte ohne Grenzen war eine Organisation, die ich vorher schon kannte, mit der ich mich auseinandergesetzt hatte.
Wir können ja mal kurz ein paar Zahlen dazu in die Luft werfen.
Gerne.
1971 in Frankreich gegründet. Als Médecins Sans Frontières. Seit 1993 gibt es die sogenannte deutsche Sektion. Heute gibt es 26 Mitgliedsverbände. Das Ganze wird komplett durch Spenden finanziert, also eine sogenannte NGO. Das ist schlecht und es ist gut. Es ist schlecht, weil ihr immer wieder bangen müsst und weil ihr darauf hofft, dass es Spenderinnen und Spender gibt, die jetzt nicht nur in Anführungsstrichen, auch wenn eine Spende mal ganz toll ist, das ist klasse, aber ihr braucht ja auch Planungssicherheit. Das heißt, das Beste ist wahrscheinlich ein wie auch immer gearteter Dauerauftrag, muss nicht viel Geld sein. Aber sowas gibt euch eine gewisse Planungssicherheit. Ihr seid in mehr als 70 Ländern und habt ungefähr 65.000 Mitarbeitende weltweit. Und das sind nicht alles Medizinerinnen und Mediziner, die, mit denen ihr arbeitet, sind oft Leute vor Ort, ne? Aber das ist ja auch, Logistik spielt eine Rolle, ne? Diese ganzen Absolut. Jobs rechts und links davon. Also das sind jetzt mal so ein bisschen die Rahmendaten dieser Vereinigung.
Ja, und ich glaube, was du aber am Anfang gesagt hast, das ist eine der Hauptbedingungen für viele andere Sachen, nämlich unsere finanzielle Unabhängigkeit. Die Tatsache, dass wir als Organisation unabhängig von Regierung sind. Unabhängig von der EU, unabhängig von der UN, unabhängig von Regierungsgruppierungen.
Jetzt könnte man sagen, was ist denn daran gut?
Das Gute ist, wir agieren da, wo die Menschen in Not sind. Wir agieren nicht im Interesse von Parteien, Regierungen. Mhm. Die Motivation, der Grund, warum wir an einem Ort sind, ist die Not der Menschen vor Ort und nicht das Interesse der Geber. Diese Unabhängigkeit macht es uns auch möglich, dass wir als neutraler Akteur vor Ort sind, dass wir, wenn wir an Orten agieren, mit allen Konfliktparteien ins Gespräch gehen. Du hattest jetzt die Zentralafrikanische Republik zum Beispiel genannt. Wir haben dort als Organisation mit allen Konfliktparteien gesprochen. Alle wussten, wir sind da und alle wussten, wir behandeln jeden. Es ist unabhängig, woher sie kommen, welche Religion sie angehören, welcher ethnischen Gruppierung sie sich zugehörig fühlen, welcher politischen Gruppierung sie sich zugehörig fühlen. Bei uns wurde jeder Mensch, jeder Patient als Patient behandelt.
Die Menschen dürfen nicht mit Waffen kommen. Ne? Das ist, genau. Das ist eure Bedingung. Also wenn ihr Krankenhäuser habt oder Zelte oder wie auch immer, was ihr da macht. Also man muss Krankenwagen. Ja. Das ist die Bedingung. Das klingt einerseits, also ich habe viel darüber nachgedacht, das ist natürlich einerseits unglaublich altruistisch und das trifft den Kern des Altruismus wahrscheinlich auch oder der Unvoreingenommenheit und des Nichtwertens. Ne? Andererseits ist das natürlich auch eine gute Versicherung oder war es zumindest früher, als man sich noch daran halten, wie heißt das, es heißt nicht internationales Kriegsrecht, sondern das heißt
Völkerrecht,
internationales Völkerrecht, dass einzelnen Parteien, das ist wie so ein Ehrenkodex sozusagen, dass selbst die aggressivsten, miesesten, fiesesten Gruppierungen, das klar war irgendwie, diese Gruppe wird nicht angegriffen, denn im Zweifel wird sie auch unsere eigenen Leute schützen, heilen, operieren, wie auch immer. Das ist eine Sache, auf die, ich weiß nicht, ob man sich da früher immer drauf verlassen konnte, aber zumindest war es so eine Art Ehrenkodex, der heute offenbar nicht mehr ganz so ernst genommen wird, oder irre ich mich? Also Gaza, Ukraine, da ist es, das hört man zumindest, das sind ja auch die Sachen, die Konflikte, die momentan sehr im Fokus stehen. Es gibt sehr, sehr viele leider auch andere Konflikte, von denen wir nicht so viel hören, aber da scheint es nicht so, dass das medizinische Personal und dass die Helfer da geschützt sind.
Ich würde gerne das zweiteilen.
Gerne.
Also das eine ist, um ehrlich zu sein, ist das für mich ein medizinisches Selbstverständnis, dass ich als Ärztin Menschen behandle.
Der Eid, den du geleistet hast.
Ja, dass es egal ist, wer dieser Mensch vor mir ist.
Wie kann das sein? Wenn du weißt, also das frage ich mich aber auch bei Juristinnen und Juristen, wenn du weißt, dass die Person, die dir gegenüber sitzt, wenn sie wieder heile ist oder wenn sie wieder frei ist, weiterhin dafür sorgt, dass es anderen Menschen schlecht geht. Das ist jetzt natürlich, das kannst du nicht beantworten, das ist eine philosophische Frage, aber es ist, also ich bewundere das, wenn man das kann.
Ich glaube, für mich ist das, dafür gibt es Gerichte, die über diesen Menschen urteilen. Das ist nicht meine Aufgabe als Ärztin, darüber zu urteilen, ob ich diesen Menschen verbluten lasse, weil sie in eine Stunde vorher irgendwas gemacht hat oder nicht gemacht hat. Kann ich beurteilen, warum jemand, dafür gibt es Gerichte, dafür gibt es eigentlich in der Theorie.
Das ist, ja, ich wollte das jetzt nicht sagen, weil ich will es dir auch nicht schwer machen, weil ich finde das jetzt,
nein,
ist,
du hast ja
toll,
recht.
Was ihr macht. Aber du weißt auch, dass diese, dass gerade in so, bei so Konfliktparteien, dass gerade in Kriegsregionen, es wäre schön, wenn da die Gerichte noch funktionieren würden, wenn es da wirklich nach um Gerechtigkeit ginge, aber es ist ja auch
nicht der Fall.
Ich würde
gar nicht nur auf die Konfliktorte gehen, sondern ich maße mir nicht an, darüber urteilen zu können, ob ein Mensch das Recht zu leben hat oder nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist, das maße ich mir nicht an. Und ja, Gerichte funktionieren häufig vielleicht nicht so, wie wir sie gerne hätten, aber es gibt Maßstäbe, an denen sie sich halten sollten im Idealfall. Mhm. ich als Ärztin sehe es durchaus als meine Aufgabe, medizinische Hilfe zu leisten, dem Menschen gegenüber, der gerade medizinische Hilfe bedarf. Unabhängig davon, wer sie ist, wo sie herkommt, was sie tut, woran sie glaubt.
Du glaubst, also ich, so wie ich dich jetzt gerade kennenlerne, bist du jemand, der das auch wirklich glaubt und verinnerlicht. Ja. Also ich bewundere das sehr und es ist gut, dass du das machst, was du machst.
Ich überlege gerade, also klar gibt es Situationen, in denen wir natürlich wissen, wir haben da jemanden, mit dessen moralischen Werten wir nicht übereinstimmen. Mhm. Und trotzdem behandeln wir diesen Menschen oder seine Ehefrau oder seine Tochter oder seine Mutter. Und ja, es gibt diese Diskussionen und es gibt aber auch Diskussionen sicherlich, ist es richtig, an einem Ort zu sein, wo vielleicht wir wissen, dass wir im schlimmsten Fall in einem System arbeiten, wo wir das System auch hinterfragen, was besteht.
Was meinst du damit?
Zum Beispiel Auffanglager, wo wir wissen, wir haben in Libyen in Lagern zum Teil gearbeitet, wo wir wissen, Menschen wird Gewalt angetan und wir gehen hin und wir flicken sie zusammen.
Also ihr stützt damit sozusagen das gewalttätige System, das diese Lager organisiert oder also
wir unterstützen nicht das System, wir behandeln die Menschen, wir reden darüber, was wir sehen, aber es ist die Tatsache, dass wir da reingehen in diesem wir reden über dieses System.
Ich habe es falsch formuliert. Ja,
aber es ist mir wichtig zu sagen, es ist wir als Organisation hinterfragen wir das immer wieder und das sind genauso wie du sagst, es sind moralische Fragen, die man sich stellen muss. Aber ich glaube, unser Prinzip, dass wir Menschen wirklich unabhängig all ihrer Hintergründe behandeln, das ist für mich ein Prinzip der Medizin, die unverrückbar ist. Das andere, wozu ich gerne was sagen möchte, ist das Völkerrecht. Und mir ist durchaus bewusst, dass das Völkerrecht, dass wir die Utopie, dass das Völkerrecht geachtet wird, vielleicht nie hatten. Aber das Ausmaß, wie sie heute gebrochen wird, unter den Augen der Weltöffentlichkeit, das ist das, was mich erschreckt. Das Völkerrecht wurde sicherlich immer wieder gebrochen, wurde angeklagt. Aber heute, du hast zum Beispiel Gaza als Beispiel genannt, dass Krankenhäuser angegriffen werden, dass medizinisches Personal angegriffen wird, dass unsere Krankenwagen, die als solche gekennzeichnet sind, angegriffen werden, dass Unterkünfte, die wir an allen Konfliktparteien vorher vermitteln, angegriffen werden, Kinder unserer Mitarbeiter dort umkommen. Und die Welt sieht das und es passiert nichts. Ukraine. Genau das Gleiche. Krankenhäuser werden angegriffen, medizinisches Personal wird angegriffen, die Welt sieht das. Und dann haben wir gleichzeitig Orte wie den Sudan, wo keiner hinguckt. Die Kriegsparteien toben sich aus. Die Kriegsparteien brechen tagtäglich das Völkerrecht. Müssen sie was befürchten? Ich meine, die Mächte der Welt, die auch Deutschland das Völkerrecht unterschrieben haben, unterstützen und erlauben, dass das am Gazastreifen passiert. Und da gucken wir hin. Und in den Sudan gucken wir nicht hin.
Oder im Kongo, ich habe jetzt erschreckende Zahlen von vergewaltigten Kindern. Also Zahlen, die, also ich bin so fassungslos. Und das sind diese Momente, in denen wir sowieso alle, glaube ich, gerade erstarrt sind. Ich weiß nicht, ob wir als Weltbevölkerung oder als europäische Bevölkerung, ob unser Verhalten anders wäre, ob wir entrüsteter wären, wenn nicht diese Gleichzeitigkeit passieren würde gerade, dass man so das Gefühl hat, dass an allen Ecken und Enden die Welt gerade brennt und auseinanderbricht. Möglicherweise geht es dir und euch so, dass ihr eher sagt, ganz ehrlich, das haben wir schon immer so empfunden, weil ihr in diese Konflikte geht, weil ihr in diese Region geht, weil das ist euer Terrain, dass ihr das immer schon gesehen habt, dass es so viele Konflikte gibt auf der Welt. Oder eben auch jetzt nicht nur die Konflikte, das wollen wir auch nochmal ganz kurz betonen, sondern eben auch Naturkatastrophen, die auch dazu führen, dass Menschen darben, ja, oder sterben.
Jein, also ich glaube schon, ja, als Organisation haben wir sicherlich immer wieder gesehen, dass das Völkerrecht gebrochen wird und haben davor gewarnt. Ruanda, Genozid.
Stimmt.
Ne? Also es ist, und trotzdem ist das, was wir heute sehen, eine neue Dimension. Wir haben, und du hattest das vorhin ja gesagt, mit die Sicherheit, die es uns jahrelang in unserer Arbeit gegeben hat, in Konflikten, in den größten Konfliktherden dieser Welt zu arbeiten, war, dass wir mit allen Konfliktparteien gesprochen haben, allen gesagt haben, hier sind wir tätig, das ist unsere Klinik, das ist unser Krankenwagen, da wohnen unsere Menschen, die für uns arbeiten. Hey, wir sind eine neutrale Organisation, wir stehen auf keiner Seite, wir sind zu keiner politischen Partei zugehörig. Wir behandeln Menschen und Patienten. Das hat uns eine Sicherheit gegeben.
Ja.
Wir haben das lange gesagt. 2015 ist ein Krankenhaus von uns in Kunduz, Afghanistan, angegriffen worden von der US-amerikanischen Armee.
Über 40 Menschen.
42 Menschen, die gestorben sind. Kolleginnen, Patientinnen. Seitdem, seit 2015, erleben wir immer wieder, dass Kliniken angegriffen werden. Das war ein Angriff der US-amerikanischen Armee, möchte ich nochmal dazu sagen. Seither sind Krankenhäuser in Jemen angegriffen worden, in Syrien angegriffen worden. In Haiti ist uns ein Patient aus dem Krankenwagen rausgenommen, umgebracht worden. Kliniken sind angegriffen worden. In Sudan haben wir gerade drüber berichtet, in Südsudan. Und jetzt Ukraine, Gazastreifen. Wir sehen es in einem unglaublichen Ausmaß immer mehr zunehmend. Und die Achtung des Völkerrechts, das Minimum, worauf wir uns als Weltgemeinschaft geeinigt haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieses Minimum, dass medizinisches Personal nicht angegriffen wird, dass zivile Gruppen nicht angegriffen werden, dass Schulen, dass Einrichtungen, die für religiöse Bedeutung für die Menschen haben, dass die nicht angegriffen werden. Dass Energie statt Wasserversorgung.
Ja klar, das sind die Säulen, ne, das oder die wunden Punkte, wenn man so will. Ja, Krieg ist wieder probat geworden. Es ist ein probates Mittel. Es hat kein bisschen an Schrecken verloren, aber es ist plötzlich, tja, ich weiß es auch nicht.
Die Missachtung des Minimums an Menschlichkeit des
Völkerrechts. Was kann man tun, um dieses, wir verständigen uns ja als Weltbevölkerung nicht auf einen moralischen Kompass, auf einen kleinsten gemeinsamen ethischen Nenner. Oder wie kommen wir denn da wieder hin? Wie könnte man durch Sanktionen, durch was, gibt es eine Lösung, gibt es einen Plan? Wie kann man Menschen, die unmoralisch, extrem unmoralisch handeln und dabei sehr, sehr viel Macht haben, wie kann man sie zurückholen an diesen Punkt?
Ich kann dir nicht die politische Antwort dafür geben.
Kann das irgendjemand? Glaubst du, es kann irgendjemand diese Antwort geben?
Das weiß ich nicht, aber was ich mir schon wünsche, ist, dass wir überlegen, warum wir uns darauf damals mal geeinigt haben als Menschheit. Warum haben wir uns auf das Völkerrecht geeinigt? Gerade in einem Land wie Deutschland sollten wir das noch wissen.
Das stimmt.
Und uns dann fragen, ob wir dieses Völkerrecht bereit sind, gehen zu lassen.
Wir machen eine kurze Pause für Musik. Und ich würde jetzt ein Lied heraussuchen, dass du morgens, als du im Irak gearbeitet hast, morgens auf dem Weg in die Klinik gehört hast. Beziehungsweise der Fahrer hat das, glaube ich, gehört. Ne?
Alle unsere Fahrer haben immer diese Musik gehört.
Wen denn? Wie heißt der Song? Ja, Anna, ja, Anna. Von Fairuz.
Fairuz.
Gut, spielen wir. Dr. Panyam Pavanta ist heute hier. Sie ist Gynäkologin, Geburtshelferin, Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen. Und gebürtig kommt sie aus Kabul. Darüber haben wir schon gesprochen. Kabul, Afghanistan, die Taliban. Also selbst wer nur hin und wieder die Headlines verfolgt aus Desinteresse oder weil man es nicht aushält, tiefer zu gehen, weiß, wie beschämend es um die Rechte der Frauen dort bestellt ist. Es ist auch so eine Sache, ich muss da auch sehr aufpassen, weil ich so emotional werde und so sauer, dass ich da gar keine richtige, mein Gehirn geht so, weiß ich nicht, als wenn man so Traubenzucker isst und geht so gleich ganz hoch. Ich werde so wütend, ich werde so unbeherrscht, wenn ich darüber nachdenke, dass sich Menschen, Männer sind es in dem Fall, dass sie eine Religiosität ihrer Meinung nach als Legitimation dafür nehmen, die Hälfte der Bevölkerung, nämlich Frauen und Kinder, derart zu degradieren und schlechter zu behandeln. In meinen Augen sind meine Worte, nur meine Worte, schlechter zu behandeln als Tiere. Das muss jemanden wie dich, der aus diesem Land kommt und möglicherweise andere Erinnerungen hat oder aus Geschichten noch andere Erinnerungen erzählt bekommt, noch mal stärker treffen, glaube ich. Um die Frauenrechte ist es generell weltweit nicht besonders gut bestellt, auch im Iran. Ich weiß, dass das Lied, das du mitgebracht hast, eine gewisse Vorgeschichte hat, die mit dem Iran, glaube ich, zu tun hat. Welche?
Ich möchte vorher kurz was sagen.
Bitte.
Bitte sei wütend. Bitte werde emotional.
Was hilft es?
Dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir es nicht hinnehmen. Dass wir es nicht hinnehmen und akzeptieren, dass Frauenrechte mit Füßen getreten
dann muss
werden.
Gut, es ist im Grunde wie mit allen autokratischen Herrschern dieser Welt. Ich habe nicht Angst vor Trump. Ich habe Angst davor, vor all den Leuten, die ihn unterstützen und die ihn wählen. Denn er alleine wäre einfach nur eine komische Figur, über die ich nicht aufhören könnte zu lachen, wenn es nicht so ernst wäre. Ich habe Sorge, dass es so viele Menschen gibt, die bestimmte, in meinen Augen, falsche Werte unterstützen. Die nämlich weggehen von jeder Art von Humanismus und von auf Augenhöhe sein und von Gleichberechtigung. Ich sehe diese Trends, ich sehe sie auf Social Media, ich sehe, wie sich Frauen und Männer voneinander immer mehr entfremden und denke, Leute, was ist denn hier eigentlich los? Wenn ich mich so aufrege, dann weiß ich schon, dass ich auch viele Menschen über einen Kamm schere. Und ich versuche mir vorzustellen, wie es wäre als Mann, dass ich mich allein schon darüber ärgern würde, bei diesem ganzen Konflikt momentan und bei diesem Gefühl, dass sich Männer und Frauen immer mehr voneinander entfernen, und zwar auf so eine aggressive Art und Weise. Mich würde das als Mann wahnsinnig nerven, da in einen Topf mit diesen ganzen anderen Idioten geworfen zu werden. Allein deswegen würde ich schon laut sein, glaube ich, mutmaßlich. Ist nur eine Annahme, weiß ich nicht. Aber ich denke ja auch, dass viel zu viele Menschen eben die Taliban stützen und dass ich glaube, wenn es diese Menschen nicht gäbe, dann hätten sie auch nicht diese Macht. Aber ich kann es auch nicht auseinanderklamüsern. Ich verfange mich und verheddere mich da in meinen Gedanken und weiß nicht so viel über dieses Land wie du und du siehst, in welcher Bredouille ich damit bin.
Ich glaube, was ich so schwierig finde an der Thematik ist, was du jetzt schon gesagt hast, dass man schnell dabei ist, alle Männer über einen Kamm zu scheren. Und wenn das Bild entsteht, dass Männer in Afghanistan die Taliban unterstützen.
Ja, gut, rück das mal gerade, das finde ich gut.
Und ich kann dir nicht sagen, wie viele es sind, die das tun. Das Einzige, was ich da auch sagen möchte, ist, es waren auch Männer, die sich an Flugzeuge gehängt haben und versucht haben, dieses Land zu verlassen, als die Taliban-Regierung übernommen hat. Und ich glaube, dass Mut sehr unterschiedlich sein kann. Ich glaube, Mut kann manchmal auch nicht bedeuten, auf die Straße zu gehen, sondern versuchen, die Familie weiter zu ernähren. Mhm. Und mir fällt es schwer, diesem Bild, dass die Bevölkerung in Afghanistan die Taliban-Regierung möchte, nach dem, was wir gesehen haben, als die Regierung an die Macht gekommen ist. Diese Bilder waren schon heftig.
Die waren sehr heftig.
Und da zu sagen, dass die Bevölkerung nicht wollte, wahrscheinlich war das, was vorher war. Aber sie wollte auch nicht das, was danach kam. Das ist zumindest, und da komme ich wieder zurück, was wir vorhin hatten, aus dem, was ich hier sehe. Ich maße mir nicht an zu sagen, wie ist die Realität vor Ort. Aber ich kann auch sagen, die afghanischen Männer, die ich kenne, die vielleicht mehr als 30 Jahre da raus sind, aber auch viele, die ich heute kennenlerne, sind genauso junge Männer, die genauso Gedanken und Wünsche haben wie die Deutschen, die Indischen, die Englischen und so weiter. Und ja, es gibt unter ihnen auch welche, die sicherlich das Patriarchat unterstützen und andere, die für ihre Schwestern und Töchter und Mütter einstehen.
Ich glaube, was es sicherlich auch gerade für dich als Afghanin so schwierig macht, ist, dass die Art der Unterdrückung so plakativ ist, wie ich es vorher noch nie irgendwo gesehen oder gehört habe. Also die Sachen, die Frauen mehr und mehr untersagt werden. Also das heißt, der Bewegungsradius, zuerst ging es los, keine Musik hören, dann nicht tanzen. Es wurde immer so, also es wurde im Grunde so eine Dystopie, dass man sich dachte, das ist ein fortwährender Albtraum. Was soll denn da jetzt noch kommen? Wie sollen denn diese Frauen und Mädchen überhaupt noch leben? Und das Ganze gipfelte quasi in diesem, also George Orwell hätte es sich nicht drastischer ausdenken können, in diesen 1,80 Meter hohen Fenstern. Und das ist für mich, es ist für mich nicht zu fassen. Und ich versuche mir natürlich nur vorzustellen, wie leben denn Familien dann zusammen? Und ich glaube sehr wohl, dass es viele Männer dort gibt, die mit den Taliban nicht einverstanden sind, die aber auch wissen, welchen Repressalien sie sich oder ihren Familien dann ausgesetzt werden. Aber wie muss das sein, in ein Zuhause zu kommen, auch als aufgeklärter, moderner, freiheitlich denkender Mann, wo die Fenster bei 1,80 beginnen, wo du mit deiner Frau möglicherweise nicht tanzen kannst oder nicht singen kannst, weil irgendjemand das hören könnte und dich verraten könnte oder so. Für mich ist es, vielleicht ist es auch einfach nur so eine bräsige westeuropäische Vorstellung, die ich habe, der ich gerade aufsitze, wenn ich das so runterrattere. Aber so stelle ich mir das, so versuche ich mir das Leben da vorzustellen und denke, wie, also.
Und wenn ich dir zuhöre, denke ich gleichzeitig wieder zum Extremismus, das ist die extremste Form der Unterdrückung.
Ja.
Und Unterdrückung kann leicht beginnen mit, wir verbieten Menschen, was zu tragen oder wir gebieten ihnen was, also sie müssen was anziehen oder sie dürfen es nicht anziehen.
Ja.
Also Menschen das Recht auf ihre Selbstbestimmung nehmen.
Ja.
Und das ist die höchste Form.
Ja.
Und wie lebt man mit, damit ist Angst. Angst um alles, ich meine, ja, eine Frau in Afghanistan muss ja schon Angst haben zu reden. So,
ja.
Ne? Und ich glaube, Regierungen, die Menschen ihre Selbstbestimmung nehmen, können das am besten wahrscheinlich mit Angst
aber
und
ja.
Unterdrückung. Und,
aber ja,
und
natürlich.
Das ist die höchste Form. Und deswegen ist dieses Lied für mich auch so wichtig, weil diese Selbstverständlichkeit. Ich komme aus einem Afghanistan, wo meine Mutter kein Kopftuch tragen musste.
Und Lehrerin war.
Und Lehrerin ja. war. Mhm. Und das ist heute, darf eine Frauenstimme in Afghanistan nicht mehr gehört
ja.
werden. Und das ist es, glaube ich, was mich wütend macht, ist die Akzeptanz von Extremismus.
Ja, weltweit, absolut.
Weltweit.
Bin ich sofort
und
bei
Extremismus
dir.
Ist das, was das Risiko für mich birgt, was zur Spaltung sorgt. Und leider ist Extremismus sehr in patriarchalen Systemen
ja.
zu Hause.
Ja.
Und ein extremes, extremes Beispiel, wo Frauenrechte einfach mit Füßen heute getreten
ja.
werden. Und ja, mir blutet das Herz, wenn ich darüber nachdenke, ist Afghanistan.
Ja.
Es sind meine afghanischen jungen Kolleginnen, die nicht mehr weiter studieren durften. Das sind die jungen Hebammen, die nicht mehr ihre Ausbildung fertigstellen dürfen. In einem Land, in dem Frauen unter Geburt nur von Frauen behandelt werden dürfen, kann man sich ungefähr ausmalen, was es bedeutet, wenn Frauen nicht mehr ausgebildet werden dürfen. Ich glaube, dass das Problem ist, dass eine Gesellschaft, in der die Hälfte der Bevölkerung keinen Zugang zur Bildung hat, Frauen nicht von Frauen versorgt werden können, was das für Risiken, für medizinische Risiken hat.
Sie schneiden sich eigentlich, würde ich jetzt sagen, ins eigene Fleisch, denn die Kindersterblichkeit wird extrem zunehmen.
Ja,
und auch die Müttersterblichkeit.
Die Müttersterblichkeit in Afghanistan ist heute bereits eine der höchsten in der Gegend. Und die wird steigen. Und das ist das, was wir auch mit der aktuellen Regierung in Afghanistan ganz klar und offen kommunizieren. Und deswegen auch, dass wir all das machen, dass wir unsere Neutralität bewahren, dass wir mit allen möglichen Gruppierungen sprechen, bedeutet nicht, dass wir als Organisation nicht trotzdem für gewisse Werte einstehen. Dass es gewisse Sachen gibt, die uns wichtig sind, die wir als Organisation uns hoch auf unsere Agenda setzen und dafür kämpfen. Und dazu gehört, das Recht jeder Frau auf ihren eigenen Körper, das Recht jeder Frau auf Selbstbestimmung, zu tragen, was sie möchte oder nicht möchte, zu lesen, was sie möchte oder nicht möchte, Musik zu hören und zu tanzen, wie sie möchte. Und dieses nächste Lied, das Bereue, ist tatsächlich im Zusammenhang der Proteste im Iran entstanden. Und der Grund, warum es mich auch noch mehr berührt, weil es dieses Lied ist entstanden im Rahmen der Proteste Frauen leben Freiheit, sind zu dem Thema immer ganz viele Hashtags gekommen, wofür Menschen auf die Straße gehen. Bereue bedeutet für, einfach nur für. Und er singt in diesem Lied dieses, fängt an mit dafür, dass man auf der Straße sich einen Arm nehmen kann und küssen kann, dafür, dass man auf der Straße tanzen kann, dafür, dass man eine Nacht in Ruhe schlafen kann, für die afghanischen Flüchtlingskinder im Iran und für so viele Sachen, die für so viele von uns vielleicht so selbstverständlich klingen. Mhm. Und es ist für so viele Menschen auf der Welt eben nicht selbstverständlich. Und deswegen berührt mich dieses Lied immer wieder, wenn ich es höre. Und deswegen habe ich es mitgebracht.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن.
Dr. Panian Pavanta, Gynäkologin, Geburtshelferin und Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen, ist heute zu Gast in der Hörbar. Sie können sich das Gespräch nochmal von Anfang an anhören, falls Sie jetzt zum Beispiel gerade im, keine Ahnung, im Auto sitzen, das Radio angemacht haben und denken, ups. Schade, habe ich verpasst? Nein, haben Sie nicht verpasst. In dem Sinne, Sie können in die ARD-Audiothek oder auf YouTube schauen. Dort werden die Gespräche archiviert. Das ist jetzt unser letzter Gesprächspart. Ich mache das jetzt mal, damit du es nicht machen musst. Wer sich für Ärzte ohne Grenzen interessiert, ist natürlich online. Finden Sie viele Informationen, auch die Möglichkeit, Ärzte ohne Grenzen finanziell zu unterstützen, mit kleinen Spenden, mit großen Spenden, mit Daueraufträgen. Das können Sie sich alles in Ruhe anschauen. Und ihr habt ja immer wieder, das ist toll, immer wieder schließen sich euch aufs Neue Leute an, Ärztinnen und Ärzte und Fahrer und Fahrerinnen und überhaupt, es gibt viel mehr Menschen, als ich dachte, die diesen Mut aufbringen und diese Leidenschaft haben und diese Aufgabe sehen, wie auch immer man es formulieren möchte, die Welt ein bisschen besser zu machen oder sich einzubringen, da wo das Leid am größten ist. Ihr sucht auch regelmäßig, also nicht nur medizinisches Personal, ich habe jetzt gerade aktuell auf der Homepage, ist glaube ich Anästhesisten und weiß ich gar nicht, aber es werden immer wieder auch Leute gesucht, also wer jetzt nicht über Geld, sondern möglicherweise Manpower euch unterstützen möchte, kann sich da auch einbringen.
Genau, also ich gebe immer als Beispiel, stell dir vor, ein Krankenhaus würde nur von Ärzten geleitet werden und nur von Ärzten geführt werden. Du kannst sicher sein, dieses Krankenhaus würde nicht lange stehen. Und so ist es auch mit dieser
Organisation. Weil es keine Pflegerinnen und Pfleger
gibt. Weil es keine Pfleger gibt, weil es keinen gäbe, der sich darum kümmert, dass dieses Krankenhaus die ganze Zeit Strom hat und das Wasser funktioniert und die Betten von A nach B kommen und die Logistik stimmt und, dass die Finanzen stimmen, um Gottes Willen, das Personal eingestellt wird. All das, dafür brauchen wir Menschen.
Ja.
Wir sind, du hast es ja vorhin schon gesagt, wir haben weltweit über 65.000 MitarbeiterInnen und die allermeisten unserer KollegInnen arbeiten aber in den Ländern, aus denen sie herkommen. Mhm. 90% unserer KollegInnen weltweit sind Einheimische und sind das Rückgrat der Organisation. Ohne sie würde es nicht funktionieren. Sie kennen die Sprache, sie kennen die Länder, sie kennen die Kultur stemmen das. Und gleichzeitig erleben sie aber auch, sei es jetzt das Erdbeben in Myanmar, sei es der Krieg im Sudan, die Situation im Gazastreifen oder Westjordanland, Ukraine, das alles betrifft sie auch. Mhm. Und trotzdem gehen sie am nächsten Tag und arbeiten. Und das ist schon, ja, finde ich sehr beeindruckend. Genauso wie zu sehen, den Einsatz, den meine KollegInnen hier im deutschen Büro bringen. Aber auch Menschen, die uns auf verschiedenste Arten und Weisen unterstützen, durch eine Spende, aber auch indem sie diese Botschaften, die wir nach außen tragen, weitertragen, sich nämlich dafür einsetzen, dass man in den Sudan schaut und hinzusehen, dass da Völkerrechtsverletzungen stattfinden, dass man hinschaut, dass Menschenrechte an verschiedensten Orten der Welt mit Füßen getreten werden und dass man diese Menschlichkeit, mit der man dem begegnen kann, gegenübertreten kann, das beeindruckt mich schon und ich glaube, das machen Menschen auf unterschiedliche Art und Weise.
Das war's jetzt. Wir haben viele Geschichten nicht erzählt, aber dich ein bisschen kennengelernt und auch die Organisation ein bisschen kennengelernt. Und ich hoffe, du verzeihst, dass ich hier und da ohne kritische journalistische Distanz einfach ein paar meiner Gedanken rausgeballert habe. Ich hoffe, sie haben dich und dein Heimatland nicht allzu sehr getroffen. Aber ich habe heute wieder was gelernt, also vielen Dank dafür. Wir gehen raus mit Afarin, Afarin.
Genau, Afarin, Afarin ist mein aktuelles Lieblingslied, was ich auf und runter höre, das ist Urdu. Und ja.
Vielen herzlichen Dank und was wünsche ich dir? Was wünsche ich euch? Eigentlich wünsche ich euch, dass ihr nichts mehr zu tun habt, ganz ehrlich.
Das würde ich mir auch wünschen.
Ja. Und viel Glück und viel Unterstützung wünsche ich dir und euch weiterhin.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.